Cannabis als Therapie für Schwerkranke? Mit dieser brisanten Thematik beschäftigt sich diesmal unser aktueller Podcast. Hier ist Via Medici, die Zeitschrift für junge Medizinerinnen und Mediziner aus dem Thieme Verlag in Stuttgart. Cannabis als Medikament. Das klingt in den Ohren vieler Ärzte dubios. Macht man da nicht einfach seine Patienten noch zusätzlich abhängig? Welchen Nutzen soll Cannabis bei Schwerkranken überhaupt haben? All das wollen wir von der Frankfurter Allgemeinmedizinerin und Expertin für den palliativmedizinischen Einsatz von Cannabispräparaten, Frau Dr. Silvia Mieke, wissen.
Cannabis ist zum Beispiel also ein sehr gutes Mittel, um halt austherapierten multimorbiden Patienten zu helfen. Also als Beispiel kann man sagen, dass also gerade Krebspatienten sehr oft Probleme mit Übelkeit und Erbrechen haben, einmal durch die Therapie, zum Beispiel also durch die Chemotherapie, das ist also eine Indikation, aber auch Übelkeit unter Morphingabe.
Medizinische Cannabisprodukte können also die Lebensqualität von Patienten in einer palliativen Situation nachhaltig verbessern.
Und das ist halt sozusagen das Schöne, das wirkt additiv. Man kann, wenn man das dem Patienten gibt, die Dosis, das Morphin heruntersetzen und dadurch wird halt das Morphin besser verträglich und gleichzeitig wirkt das Dronabinol halt auch nochmal antiemetisch, das heißt also gegen Übelkeit und Erbrechen und vor allen Dingen aber halt auch schmerzlindern. Ein weiterer Vorteil bei diesen Patienten ist zum Beispiel auch, dass es appetitsteigernd ist und halt auch in gewissem Maße sozusagen angstlösend und stimmungsaufhellend.
Cannabis oder genauer gesagt der Inhaltsstoff Dronabinol hat also auch andere, bisher wenig beachtete therapeutische Effekte.
Es gibt noch ganz andere Felder, wo das also sehr gut einsetzbar ist. Das sind zum Beispiel Patienten mit bestimmten neurologischen Erkrankungen. Da in erster Linie Patienten auch mit Querschnittlähmungen, mit Multipler Sklerose, mit Postpolio-Syndrom, mit Tourette-Syndrom, also sehr viele Erkrankungen, auch Blepharospasmus, diese Blickkrämpfe, da wo sozusagen vor allen Dingen die Spastik im Vordergrund steht.
Wenig bekannt ist dabei, dass Dronabinol therapeutisch nur so dosiert wird, dass seine günstige Wirkung, zum Beispiel ein spasmolytischer Effekt, zum Tragen kommt. Die psychogene Wirkung versucht man möglichst zu umgehen.
In diesen Dosierungen, wo das Dronabinol gegeben wird, hat es eigentlich fast keine psychotropen Nebenwirkungen. Es ist so, dass das gerade hervorragend ist, dass es halt kein Fertigarzneimittel ist, sondern dass es sozusagen eine Rezeptur ist. Und innerhalb dieser Rezeptur habe ich halt als Arzt die Möglichkeiten, mich an eine Dosierung ranzuschleichen.
Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen dem medizinisch benutzten Dronabinol und dem als Droge missbrauchten Cannabis.
Dazu muss man sagen, Dronabinol ist ja nicht Cannabis. Cannabis sind ja sozusagen über 60 verschiedene Alkaloide und das Dronabinol, das ist lediglich das Tetrahydrocannabinol und das wird auch nicht aus dem Rauschhanf, sondern das wird aus dem Faserhanf gewonnen und da halbsynthetisch hergestellt.
Die Frankfurter Allgemeinmedizinerin erzielt mit Dronabinol verblüffend gute therapeutische Erfolge, gerade bei schweren neurologischen Erkrankungen. Ein Beispiel aus der Praxis.
Ich habe eine Patientin, das ist eine MS-Patientin, die kam noch in meine alte Praxis, aber es waren 4 Stufen zu gehen und diese Stufen wurde sie hochgetragen, weil die konnte gar nicht laufen, die saß im Rollstuhl, weil die solche Spasmen hatte in der Unterschenkel- und Oberschenkelmuskulatur und wenn sie halt sozusagen die Dosis hatte, dass diese Spastik erträglich war, das waren ja auch schmerzhafte Spastiken, dann war die Muskulatur so geschwächt, dass sie nicht laufen konnte.
Alle üblichen pharmakologischen Versuche, die Spastik in dieser Situation zu durchbrechen, waren gescheitert. Solche Therapieversager sind bei diesem Krankheitsbild übrigens typisch.
Diese Frau ist Anwältin. Die war sozusagen nach Dronabinolgabe wieder voll arbeitsfähig, voll weder berauscht noch sonst was, super klar und die hat dann mit ihrer Kasse prozessiert, die ihr das nicht bezahlt hat und dann hat sie immer zu mir gesagt, wissen Sie, mit dem Dronabinol kann ich ja arbeiten gehen, dann kann ich ja mir das Geld auch verdienen, ich kann es mir ja auch leisten.
Dronabinol gibt es nur in einer sogenannten Rezeptur. Das heißt, zuerst muss der Apotheker ein Ausgangsprodukt in das gewünschte Endprodukt umwandeln. Auf diese Weise umgeht man aber das teure und umständliche Zulassungsverfahren für Fertigarzneimittel.
Also das ist eine Rezeptur. Also und zwar habe ich die Möglichkeit, entweder sozusagen das Dronabinol in Neutralöl zu geben. Oder ich kann es auch in Kapseln geben oder ich kann es sozusagen auch gelöst in Ethanol zum Inhalieren aufschreiben. Ja.
Zusätzlich versucht man unter praktischen Erwägungen das Handling der Rezeptur möglichst einfach zu gestalten.
Der Apotheker kriegt praktisch ein Herstellungsset von der Firma und das besteht sozusagen also aus diesem das ist praktisch wie so ein Harz. Also das ist so ein festes Harz. Und das wird sozusagen in verschiedenen Gramm in gasdichten Spritzen abgefüllt und als Rezeptursubstanz an den Apotheker geliefert.
Da dieses Rezepturverfahren über jede übliche Apotheke abgewickelt werden kann, steht theoretisch auch in jedem Krankenhaus Dronabinol über die Klinikapotheke zur Verfügung.
Also ich meine, im Krankenhaus ist es ja so, da kann, also weiß ich von einfach von Palliativstationen, da gibt es schon welche, die arbeiten damit, da tut halt der Apotheker das ganz normal ordern und dann setzen die Ärzte das halt auch da ein.
Nicht nur therapeutisch, sondern auch ökonomisch ist der Einsatz von Dronabinol durchaus sinnvoll. Denn hierdurch erspart man dem Patienten viele zusätzliche und auch teure Medikamente zur Symptomkontrolle. Ein Beispiel aus der Praxis.
Das war ein ehemaliger Fabrikbesitzer, ja, und die Frau hatte da die Koryphäen ans Krankenbett gerufen, ja. Der war so um die 80 und hat praktisch sein Prostatakarzinom so entdeckt, dass er Knochenschmerzen bekam und dann waren halt irgendwie schon diese Metastasen. Und der hatte also so einen ganzen Chemietöpfchen, ja, der hat alles nicht vertragen, war total schlecht drauf, hat sich zurückgezogen. Und da habe ich gedacht, okay, also das war so vor 10 Jahren auch einer meiner ersten Patienten, gebe ich ihm doch mal Dronabinol. Und da hat er wirklich ganz viel andere Sachen weggelassen und kam damit wunderbar aus.
Obwohl eigentlich jeder Arzt mit einem einfachen BTM-Rezept in Zusammenarbeit mit einem Apotheker Dronabinol einsetzen könnte, schreckt das umständlich anmutende Verfahren viele ab.
Und das ist natürlich für den sehr umständlich, wenn er das dem jemanden verschreibt. Und dann muss er ja mit der Krankenkasse und dann muss er das dem Patienten erklären. Dann sitzt der Patient wieder da, wieso geht denn das nicht? Das sind einfach so Hürden, das nervt den. Dann sagt er irgendwie, naja, wenn nicht, gebe ich ein Antiemetika. Wenn er keinen Hunger hat, gebe ich ihm Cortison. Dann gebe ich ihm vielleicht noch ein Antidepressiva. Dann gebe ich ihm noch ein Neuroleptika, ja, ich meine, und dann kriegt er Morphin. Das kann man natürlich so machen.
Und deshalb wird die Therapie oft unnötig teuer. Viel teurer als die etwa 300 Euro pro Monat für das Dronabinol.
Das sind ja alles politische Entscheidungen, dass gesagt wird, irgendwie wir befassen uns jetzt einfach nicht mit dieser Rezeptur. Und wenn dieser Bundesausschuss sich noch nicht mal damit befasst, dann können die Krankenkassen immer darauf zurückgreifen und sagen, ja, wir haben die Krankenkassen, beziehungsweise der gemeinsame Bundesausschuss hat sich nicht damit befasst.
An der ganzen Problematik wird sich auch nicht viel ändern, wenn demnächst in Deutschland das erste Cannabis-Fertigarzneimittel auf den Markt kommt. Seine Indikation ist auf die Multiple Sklerose beschränkt und nur bei dieser Indikation werden die Kassen bezahlen.
Selbst wenn das auf den Markt ist, kann ich ja mittlerweile als Arzt das nicht aufschreiben, wenn ich jetzt einen habe, der die Diagnose obere Querschnittssyndrom hat. Wenn ich das mache, dann ist es eine Off-Label-Verordnung und dann kann das sein, dass praktisch das Gleiche passiert wie bei mit dem Dronabinol auch, dass die Krankenkasse vom Arzt persönlich das Geld zurückfordert. Das ist mir auch schon passiert, ja.
Das Beispiel Dronabinol zeigt also auch exemplarisch, dass der medizinische Fortschritt nur unter bestimmten Bedingungen zum Tragen kommt. Wenn neue Therapieprinzipien nicht mit genügend wirtschaftlicher Potenz durchgesetzt werden, haben sie einfach keine Chance am Markt.
Diese kleine Firma, die hat auch deswegen keine Fertigarzneimittel hergestellt, weil das Zulassungsverfahren viel zu teuer war. Und im Grunde genommen ist sozusagen die Firma aus einer Patienteninitiative entstanden. Es ist ein Molekularbiologe, der hatte einen oberen Querschnitt und hatte so eine Spastik, also die Spastik reagierte nicht auf die herkömmlichen Medikamente. Und während einer Kuraufenthaltes hat einer der jungen Physiotherapeuten, ich weiß nicht wie auch immer, in welcher Form geartet, ihm Cannabis gegeben. Und daraufhin wurde seine Spastik das erste Mal besser. Und als er dann wieder aus der Kur kam, hat er dann sozusagen sich über Freunde versucht, halt Cannabis zu besorgen. Und dann gab es einen Freund von ihm, der Arzt und Apotheker ist, der Gläub, und der hat dann sozusagen den Satz gesagt, jupp, das müssen wir jetzt selber machen. Und der hat dann sozusagen dieses Verfahren entwickelt.
Das war ein Via Medici-Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinmedizinerin und Expertin für den palliativmedizinischen Einsatz von Cannabis-Medikamenten, Frau Dr. Silvia Mieke. Am Mikrofon verabschiedet sich Horst Groß.